des Krebses. Und da wurde ich jeweils aufgefordert, nicht nur pünktlich, sondern auch nüchtern im Spital zu erscheinen. Das kennen ja wahrscheinlich viele von euch auch. Und da haben wir bereits eine der drei oder der verschiedenen Bedeutungen dieses Begriffs. Nüchtern heißt hier also mit leerem Magen, ohne etwas gegessen zu haben im Spital oder auch beim Arzt anzutraben. Und mit netter Weise fanden diese Untersuchungen jeweils am Morgen ziemlich früh statt und nicht erst am Abend, sodass es kein Problem war. Und die meisten Menschen verbinden mit Nüchternheit aber in erster Linie etwas anderes, nämlich, dass man keinen Alkoholintus hat, dass man nicht betrunken ist oder nicht irgendwie beschwipst ist. Und dann gibt es noch eine dritte Bedeutung, und die steht eigentlich heute Morgen im Vordergrund. Das ist die Nüchternheit als Gemütszustand oder auch oft auch ganz grundsätzlicher Charakterzug. Jemand hat eine nüchterne Art, das heißt, dass diese Person rational überlegt und kontrolliert handelt. Jemand, der schnörkellos und frei von Emotionen in der Lage ist, auch in schwierigen Situationen, wenn die Technik nicht funktioniert, einen kühlen Kopf zu bewahren. Jemand, der stets alles auf seine Vor- und Nachteile hin abklopft und alles möglichst frei von jeglichen Gefühlen ganz besonnen betrachtet. Der also in der Lage ist, seine Gefühlswelt zu kontrollieren und alles vom rein rationalen Standpunkt aus zu handhaben. Dieses Verständnis von nüchtern wird allerdings in unserer Sprache oder beziehungsweise Kultur leicht mit einer gewissen negativen Wertung versehen, weil man dabei unterstellt, dass solche oder annimmt, dass solche Menschen quasi nicht nur emotionslos handeln würden, was übrigens bei zahlreichen Aufgaben, zum Beispiel im Geschäftsleben, aber auch sonst durchaus von Vorteil sein kann, sondern man unterstellt auch, dass die Betreffenden in ihrer Gefühlswelt, in ihrer Emotionalität ein bisschen verarmt seien, in Anführungs- und Schlusszeichen. Also vielleicht eher unsensibel oder unfähig oder Schwierigkeiten damit habend, zwischenmenschliche so Beziehungen richtig zu deuten oder ein Gespür dafür zu entwickeln oder auch damit Mühe haben, Mitgefühl aufzubringen oder Ähnliches. Die Bibel lehrt uns aber an verschiedenen Stellen nüchtern zu sein, beurteilt dies also als etwas Positives. Die bekannteste Stelle ist sicherlich jene, wo Paulus an Timotheus schreibt. Und dort, das ist im 2. Timotheus, im Kapitel 4, Vers 5, du aber bleibe nüchtern in allen Dingen, erdulde die Widrigkeiten, tue das Werk eines Evangelisten, richte deinen Dienst völlig aus. Der Apostel schreibt hier zum letzten Mal an Timotheus, an sein geliebtes Kind, wie er in der Einleitung zu diesem zweiten Brief schreibt. Und wenn man wie Paulus den Tod und den Märtyrertod zu erwarten hat, dann bleibt dann keine Zeit für irgendwelchen Firlefanz oder Abschiedsromantik. Und Romantik kann man ja auch als ein Gegenstück oder Gegenteil von Nüchternheit sehen. Aber diese Art der Nüchternheit, wie er sie meint, ist eben nicht kalt. Es ist vielmehr der Ausdruck dessen, dass er bodenständig ist, dass er Boden unter den Füßen hat, auf Fels steht, weil er weiß, wem er geglaubt hat. Und man hört ja gelegentlich sagen, der Verstand rechnet, aber der Glaube rechnet nicht, sondern vertraut. Und sicher ist Glaube ohne Vertrauen undenkbar, da sind wir uns einig, da müssen wir nicht darüber diskutieren. Und doch rechnet auch der Glaube eigentlich, aber er rechnet eben mit Gott. Und es gibt Situationen, in denen man blind vertrauen muss, zum Beispiel bei einer Krankheit oder anderen Fügungen Gottes, denen wir als Menschen einfach ausgesetzt sind oder die wir mit denen wir ja zu leben haben. Wenn es aber um den aktiven Teil unseres Glaubenslebens geht, um die Erfüllung unserer Aufgaben, das Bewahren des anvertrauten Gutes und um den Glaubensweg, den wir gehen, dann brauchen wir dieses nüchterne Rechnen mit Gott. Und ein Blick auf den Zusammenhang in diesem 2. Timotheus im Kapitel 4 zeigt, dass es bei der Aufforderung «Du aber bleibe nüchtern in allen Dingen» darum geht, dass eine Zeit kommen wird, wo sie die gesunde Lehre nicht mehr ertragen, sondern sich selbst nach eigenen Lüsten Lehrer beschaffen. Und offenbar waren das viele, die gesunde Lehre nicht mehr ertragen haben. Sonst hätte Paulus es nicht so als Gegensatz formuliert. Du aber, im Gegensatz zu den offenbar vielen anderen, du aber bleibe nüchtern. Und wenn andere dieses tun, dann tue das. Und ich möchte, weil es mir wichtig scheint, die vier der eben zitierten Stelle vorangehenden Verse auch noch im Wortlaut lesen. Das sind die Verse 1 bis 4. Daher bezeuge ich dir ernstlich vor dem Angesicht Gottes und des Herrn Jesus Christus, der Lebendige und Tote richten wird, um seine Erscheinung und seines Reiches willen. Verkündige das Wort, tritt dafür ein, es sei gelegen oder ungelegen. Überführe, tadle, ermahle mit aller Langmut und Belehrung. Denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben. Und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Gerade deshalb soll Timotheus also nüchtern bleiben in allem. Nüchternheit und Besonnenheit bedeuten, dass wir in unserem Geist ruhig und gesammelt sind, frei von Leidenschaft und dem quasi benebelnden Einfluss von irgendwelchen Stimmungen. Und sie bedeutet eben nicht mangelndes Mitgefühl, sondern ganz im Gegenteil. Er fordert ihn ja auf, die Geschwister vor Legenden, wie eben Paulus schreibt, zu bewahren und sie zur gesunden Lehre zurückzuführen. Das ist doch ein Akt der Liebe. Timotheus, aber auch jeder Gläubige und jeder Verkündiger des Evangeliums soll sich von solchen neuen Heilslehren freihalten, nüchtern und bei klarem Sinne bleiben und sehen, was er oder sie am Evangelium hat, nämlich, und ich zitiere jetzt eine Liste, die ich sehr gut finde und die habe ich gefunden in der Edition C, Bibelkommentar, das ist ein fünfbändiges Werk zum Neuen Testament von Gerhard Meyer, ist der Herausgeber, aber es hat sehr viele verschiedene Autoren. Und was haben wir am Evangelium? Nämlich Vergebung unserer Sünde, Gottes Gnade, Frieden mit Gott, Gottes Heiligen Geist, das neue Leben aus Gott, die Gotteskindschaft, die Möglichkeit zum Gebet, die Kraft zum Glaubensgehorsam, zum Jesusgemäßen Leben, die klare Wegweisung in Gottes Wort, die getroste Zuversicht im Leben und im Sterben, die Hoffnung für die Gemeinde und für die ganze Schöpfung. Paulus gibt auch ganz konkrete Verhaltensvorgaben, nicht nur an Timotheus, sondern auch an Titus, der zu dieser Zeit auf der Insel Kreta weilte, um dort Gemeinden aufzubauen, eine Arbeit, die er zusammen mit Paulus begonnen hat. Der musste dann aber abreisen. Und in seinem Brief an Titus ermutigt er ihn, die Aufgabe weiterzuführen, die sie eben zusammen begonnen haben. Und im 2. Kapitel seines Briefes lesen wir in den Versen 1 bis 6, du aber rede, was der gesunden Lehre entspricht, dass die alten Männer nüchtern sein sollen, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, in der Geduld, dass sich die alten Frauen gleicherweise so verhalten sollen, wie es Heiligen geziemt, dass sie nicht verleumderisch sein sollen, nicht vielem Weingenuss ergeben, sondern solche, die das Gute lehren, damit sie die jungen Frauen dazu anleiten, ihre Männer und ihre Kinder zu lieben, besonnen zu sein, keusch, häuslich, gütig und sich ihren Männern unterzuordnen, damit das Wort Gottes nicht verlästert wird. Gleicherweise ermahnen die jungen Männer, dass sie besonnen sein sollen. Und wie im Brief an Titus geht es Paulus auch hier darum, vor Irrlehren, die darüber hinaus noch aus den eigenen Reihen kamen, zu warnen. Auch hier der Gegensatz, du aber rede, was der gesunden Lehre entspricht und eben nicht wie die Verführer, die ein verfälschtes Evangelium verkündigen und damit die Leute in die Irre führen. Was entspricht nun der guten Lehre? Es folgt dann eine Reihe von Anweisungen für alte Männer, alte Frauen und für junge Männer, wie wir gesehen haben. Wie sollen nun die älteren Männer leben? Betrachten wir den Vers 2. Den alten Männern sage, dass sie nüchtern seien, ehrbar, besonnen, gesund im Glauben, in der Liebe, in der Geduld. Sie sollen also nüchtern sein, das heißt nicht gefühlsmäßig oder schwärmerisch, sondern wachsam und vernünftig. Sie sollen ehrbar sein, also so leben, dass sie jeder respektieren kann. Sie sollten auch besonnen sein, etwas Ähnliches wie nüchtern zu sein, auch eben nicht gefühlsmäßig oder unbedacht reden oder handeln, sondern mit Selbstbeherrschung. Sie sollten auch gesund sein im Glauben, in der Liebe, in der Geduld. Nicht nur Paulus, sondern auch Petrus ruft dazu auf, nüchtern zu sein. Wir werden das gleich sehen. Seinen ersten Brief schreibt er an die Auserwählten, die als Fremdlinge in der Diaspora leben. Alle Gebiete, von denen in Vers 1 gesprochen wird, also in der Einleitung zu diesem Brief, in der Begrüßung, liegen in der heutigen Türkei. Das im ersten Vers erwähnte Asien war das sogenannte Kleinasien, das im Westen der heutigen Türkei liegt. Und sie leben dort als christliche Gemeinschaft natürlich in einer Minderheit und sind auch immer wieder Anfeindungen ausgesetzt. Im ersten Kapitel lesen wir in den Versen 12 und 13, ihnen, damit sind die Propheten gemeint, ihnen wurde geoffenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern uns dienten. Was euch jetzt bekannt gemacht worden ist durch diejenigen, welche euch das Evangelium verkündigt haben im Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt wurde, Dinge, in welche auch die Engel hineinzuschauen begehren. Darum umgürtet die Lenden eurer Gesinnung, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Die Propheten des alten Bundes dienten der Gemeinde des neuen Bundes, indem sie uns ja unglaublicherweise Jahrhunderte bevor alles eintraf, es vorhersagten, zum Beispiel in Daniel 9 oder in Jesaja 53, aber es gibt ja ganz viele andere Stellen auch. Darum, so ruft Petrus jetzt die Christen zu einem bewussten Leben im geschenkten Heil, von dem die Propheten zwar geschrieben haben, aber es selbst noch gar nicht, sie konnten gar nicht davon kosten. So haben sie ja von der Zukunft geschrieben. Wir sollen die Lenden umgürten, oder damals zum schnellen Laufen in einem altertümlichen Gewand musste man sich umgürten, da einen das lange Gewand sonst ja komplett behindert hätte beim Säckeln, auf Deutsch, Berndeutsch gesagt. Heute würde man vielleicht eher sagen, die Ärmel hochkrempeln, damit wir aktiv werden können. Und angesichts einer so großartigen und kostbaren Offenbarung, wie es das Evangelium eben darstellt, sollte unsere Gesinnung nicht unstet hin und her schwanken wie ein Blatt im Wind. Seid nüchtern, meint Besonnenheit und keine so leichtherzige und oberflächliche Einstellung. Sich eben nicht auf den gesunden Menschenverstand und auch nicht auf wechselnde Gefühle verlassen, auch nicht auf die eigene Weisheit, Klugheit oder Leistung, sondern unsere Hoffnung ganz auf die Gnade setzen, wie es Petrus formuliert. Und das ist ja keine ungewisse Hoffnung. Es wird ausdrücklich gesagt, dass uns die Gnade bei der Offenbarung Jesu Christi gebracht wird. Ich möchte jetzt den Fokus auf die Nüchternheit legen, die uns teilweise in alltäglichen Situationen fehlt. Wenn einem nicht grundsätzlich, sondern in bestimmten Situationen die Nüchternheit fehlt, so sollte man sich davor hüten, gerade dann Entscheide zu treffen. Und mit Entscheiden meine ich jetzt nicht, welches Menü im Restaurant wir wählen sollen, sondern Entscheide von größerer oder großer Tragweite. Und mir sind dann 5 solche Gemütszustände, wenn man das sagen kann, oder Situationen in den Sinn gekommen, bei denen man größte Vorsicht eben beim Entscheiden walten lassen sollte oder noch besser überhaupt nicht entscheiden sollte. Ich bin mir sicher, dass ihr das irgendwie nachvollziehen könnt. Und vielleicht gibt es noch andere Punkte, aber die folgenden 5 sind mir in den Sinn gekommen. Es ist erstens der Zeitdruck, verliebt sein, Angst haben, betrunken sein und die Gier, also gierig sein. Oder? In all diesen Situationen fällt einem die Nüchternheit entweder nur im übertragenen Sinn oder auch noch im wörtlichen Sinn. Und ich möchte das ein bisschen näher erläutern. Es kommt immer wieder vor, dass wir unter Zeitdruck entscheiden müssen. Allerdings bin ich auch davon überzeugt, dass wir uns in den meisten Fällen, warum auch immer, selbst einen Zeitdruck auferlegen, den es eben nüchtern gesehen eigentlich gar nicht gibt. Und ich muss mich da leider selbst bei der Nase nehmen. Vor knapp 1,5 Jahren hat unser 12-jähriges Auto plötzlich angefangen, bockig zu tun. Und in der Werkstatt haben sie nie richtig herausgefunden, woran es eigentlich lag. Das war 2020 und es gab auch noch Schwierigkeiten mit den Ersatzteilen, sodass der Wagen längere Zeit in der Werkstatt blieb. Und wir haben dann einen Ersatzwagen bekommen, das gleiche Modell, nur viel neuer und schöner. Als der Wagen dann endlich aus der Werkstatt kam und eigentlich hätte repariert sein sollen, ist dann Akemi am nächsten Tag mit dem wollte sie zur Arbeit fahren und schon in Tageswagen an der ersten Ampel, es gibt dort nur eine, ist der Karre oder der Wagen stehen geblieben. Und ich habe dann also meine Nüchternheit oder tatsächlich etwas verloren, als ich dann wieder in der Werkstatt war, ist dann plötzlich wieder gelaufen, oder? Und ich war dort sicher nicht Licht und Salz, muss ich also sagen, das tut mir auch sehr leid. Und sie haben das irgendwie auch gemerkt, sie haben, glaube ich, auch ein bisschen irgendwie nicht ein schlechtes Gewissen, aber wir haben schon einiges bezahlt, Rechnung schon bezahlt gehabt, ein paar 1,000 Franken, oder? Und es war ihnen nicht recht, so. Und dann haben sie uns eine Offerte gemacht für diesen Ersatzwagen, der war erst 11 Monate alt. Und dann haben wir dann uns in kürzester Zeit dafür entschieden. Und beim wichtigen Entscheiden, und da gehört meines Erachtens jetzt auch ein Autokauf dazu, sollten wir nicht nur nüchtern sein, sondern auch nie vergessen, Gott einzubeziehen und ihm im Gebet zu fragen, nach seinem Willen auch in solchen Angelegenheiten zu forschen und erst dann entscheiden, wenn wir die notwendige Gewissheit eben haben. Und genau das habe ich unter dem vermeintlichen Zeitdruck schlicht vergessen. Es tut mir leid, das zu sagen. Ich habe Gott dann im Nachhinein um Vergebung gebeten und auch darum, dass der Wagen wenigstens ein Segen sein kann für andere, indem ich jetzt immer wieder Fahrdienste anbieten oder einfach ja, machen kann. Und genau. Es gibt natürlich auch Entscheide, wo es einen echten Zeitdruck gibt. Also wenn das Haus brennt, können wir nicht noch lange überlegen, was wir mitnehmen sollen. Aber es gibt auch dort Menschen, die dann irgendwie eben nicht mehr den kühlen Kopf bewahren können und nüchtern sein können und dann sich noch lange überlegen, was sie noch mitnehmen wollen und das oft dann mit dem Leben bezahlen müssen. Da gibt es x Beispiele dafür. Für ein Stoßgebet zu Gott ist aber selbst in solchen Fällen noch genügend Zeit. Auch Verliebtheit ist ein Zustand, bei dem Entscheide nicht getroffen werden sollten, meines Erachtens. Nüchternheit ist in diesem Fall ja maximal abwesend. Und nicht umsonst sagt der Volksmund, dass Liebe blind macht. Und wir sprechen ja hier nicht von der göttlichen Liebe, sondern von der Liebe, die die alten Griechen als Eros bezeichnet haben in der Regel. Und verliebt sein und alles nur noch rosarot sehen und einander richtig lieben, in guten und in schlechten Zeiten, sind eben zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Und der dritte Zustand, in dem schwerwiegende Entscheide nicht getroffen werden sollten, ist die Angst. Untersuchungen, aber auch irgendwie, ja, wenn man sich das selbst überlegt, kommt man drauf, zeigen, dass es stark gestressten oder ängstlichen Menschen schwerfällt, sich zu entscheiden, erstens mal, und dass sie dann oft noch eine schlechte Entscheidung oder die schlechtere Option wählen. Es gibt Experimente bei Ratten, ziemlich unschöne Experimente, also mit Elektroschocks, wo man die Ratten, den Ratten gegeben hat, dass sie unter Stress waren und das hat gezeigt, dass sie eben dann ganz schlechte Entscheide treffen und es gibt auch bei Menschen, von Menschen weiß man eben, dass ein akutes Stresserlebnis die Fähigkeit, schnelle und vernünftige Entscheidungen zu treffen, eben stark beeinträchtigt ist. Und das ist irgendwie nachvollziehbar, wenn in der Wildnis plötzlich ein Löwe vor uns steht, ist es nachvollziehbar, dass die meisten von uns wahrscheinlich erstens Angst hätten und dann die Nüchternheit wahrscheinlich eher nicht so da wäre und wir eben nicht mehr in der Lage wären, rational einen Ausweg zu suchen, den es vielleicht tatsächlich noch gäbe. Dann der vierte Punkt, das betrunken zu sein und Entscheidungen zu treffen, auch nicht, also eine eher unglückliche Kombination ist, das braucht wohl nicht näher erläutert zu werden. Aber im Gegensatz zur Angst oder zum Ängstlichsein, ein Zustand, unter dem eine beträchtliche Zahl von Menschen ein Leben lang leiden, wenn man das nicht angeht, ist betrunken zu sein allerdings ein vorübergehender Zustand. Und mit dem Entscheiden kann man also warten, bis sich die Nüchternheit im Wortsinn wieder eingestellt hat. Und schließlich gibt es noch die Gier oder das Gierigsein, das übersteigerte Streben nach materiellem Besitz. Sie kann ein Teil des Wesens eines Menschen sein, kann aber auch einen plötzlich in bestimmten Situationen packen. Die Gier und ihr Gegenstück, die Angst, sind starke Triebkräfte für das Verhalten von Menschen, aber beide Emotionen taugen also gar nicht dazu, gute Entscheide zu treffen. Ich glaube, vorgestern war das, habe ich auf den Bus gewartet und da habe ich dann vis-à-vis so ein Plakat gesehen, irgendwie von Euro-Millionen heißt das, irgendwie Jackpot, 130 Millionen, oder? Unglaublich, oder? Und da ist wahrscheinlich eine Situation, wo viele dann von der Gier gepackt sind, wenn sie sich vor diese Zahl, die kann man sich gar nicht vorstellen. Und gut, es geht dann wahrscheinlich nicht um große Beträge, die sie da irgendwie, ich weiß nicht, 10 oder 20 oder vielleicht 50 Franken einzahlen für etwas, wo sie eigentlich wissen, die Chance, dass sie etwas gewinnen, ist kleiner als irgendwie jetzt hier in diesem Raum vom Blitz getroffen zu werden. Aber man kennt es natürlich auch vor allem von den Börsen. Dort ist es eigentlich häufig so, dass dann in der Spätphase eines Booms, wenn alles schon drauf ist, sehen die Leute und der Nachbar erzählt, wenn möglich, noch, wie viel Geld er gewonnen hat schon, und die fühlt sich dann schlecht und hat Angst, etwas zu verpassen. Auf Englisch sagt man dann, gibt es die Abkürzung FOMO, Fear of Missing Out, also die Angst, etwas zu verpassen und dann vermeintlich noch blöd dazustehen. Und dann kommt dann vielleicht noch die Emotion Neid auf, die, weiß nicht, so eine Spielart vielleicht, der Gier ist, ich weiß es nicht. Und dadurch wird dann der nüchterne, rationale Gedanke, dass man eigentlich sieht, ja, die Börsen sind also wirklich schon unglaublich gestiegen und die Wahrscheinlichkeit, dass man in eine andere Richtung geht, ist hoch, wird irgendwie beiseite geschoben und man trifft dann trotzdem unglückliche Entscheide und irgendwie kauft irgendwie Aktien oder weiß ich, Bitcoin. Und von Gier getriebene Entscheide enden auch selten gut. Ist auch ein Trost eigentlich, oder? All diesen fünf aufgeführten Gemütszuständen, oder wie man eben das auch immer bezeichnen soll, haben eine Gemeinsamkeit. Durch das Fehlen der notwendigen Nüchternheit geht die langfristige Sichtweise verloren und der Entscheidhorizont, also der zeitliche Entscheidhorizont, schrumpft. Das heißt, dass wir uns keine oder zu wenig Gedanken machen über die möglichen langfristigen Konsequenzen unserer Entscheide. Was können wir tun, wenn wir selbst merken, dass uns in bestimmten Situationen gerade die notwendige Nüchternheit fehlt? Ein ehemaliger Chef von mir hat immer wieder gesagt, das war kein Christ, also wenn es pressiert, muss ich langsam machen. Und das hat etwas für sich, also wirklich, oder? Also wenn man das Gefühl hat, man sei unter Zeitdruck, oder? Danke, Philipp, dafür die, trotz Zeitdruck, oder? Dann muss man eben gerade ruhig sein und eben einen Gang zurückschalten und schauen, woran liegt ist das Problem, und dann kann man es lösen. Und sonst kommt man in ein, wie sagt man, Giuffel hinein, auf Schweizerdeutsch gesagt, oder? Und als Christen dürfen wir in solchen Augenblicken innehalten und uns im Gebet nach Gott ausstrecken. Das ist ja ein Privileg. Und die Ruhe des Gebets, der Blick auf die Zukunft und auf Gottes Ewigkeit drückt dann die Perspektive auf unsere Zeit, auf unser Leben oder gerade das Problemchen, das wir gerade haben, wieder ins richtige Licht. Auch längere Zeiten der Stille und Besinnung mit Gott, die wir, wenn möglich, irgendwie in den Alltag einbauen, bieten sich an, ein bisschen grundsätzlicher nüchtern zu bleiben. Und wer bewusst Zeiten mit Gott einplant, der lernt eben auch klug und gelassen mit seiner Zeit umzugehen. Ich möchte noch einmal auf den ersten Brief von Petrus, das ist schon da, zu sprechen kommen, diesmal auf das Kapitel 5, die Verse 8 bis 11. Die ersten beiden Verse seht ihr da hinter mir. Dort lesen wir: Seid nüchtern und wacht, euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht, fest im Glauben, in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen an eurer Bruderschaft, die in der Welt ist. Ja, danke. Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus, er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, festigen, stärken, gründen. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Der Teufel heißt ja auf Griechisch Diabolos und das bedeutet eben der Durcheinanderbringer. Er ist wie ein Löwe, so lesen wir hier, der um die Härte der Gemeinde schleicht. Und wie geht nun ein solcher Löwe vor? Ihr habt sicher schon Tierfilme gesehen. wo ein Löwe ein Zebra oder ein anderes Tier jagt oder zu jagen versucht, also zu erlegen eigentlich versucht. Er schaut sich zuerst um und sucht sich dann ein Tier aus, meistens eines, das etwas abseits steht, sich aus der Herde entfernt hat und jetzt eben schutzlos ist. Genauso beschreibt hier Petrus das Vorgehen des Teufels. Er sucht, wen er verschlingen kann, indem er zuerst versucht, ein Einzelnes aus der Herde herauszulösen oder eines, das sich aus eigenem Antrieb bereits aus der Herde entfernt hat. Isoliert aus der Gemeinschaft. Und das ist eben traurig, wenn sich Gläubige aus der christlichen Gemeinschaft zurückziehen, aus welchen Gründen auch immer, und jetzt sich als, wie soll ich sagen, Solo-Christen versuchen. Petrus fordert uns auf, dem zu widerstehen. Aber wie? Seid nüchtern und wacht, schreibt er. Nüchtern sein im Sinne von besonnen und selbstbeherrscht sein. Das Wort nüchtern taucht unter anderem auch noch im 1. Thessalonicher Kapitel 5 auf und bedeutet dort nicht schlafen, sondern ausgerüstet mit Glaube, Liebe und Hoffnung und als Kinder des Tages leben und eben nicht der Finsternis. Wenn wir also dem Teufel widerstehen sollen, dann brauchen wir dieses Nüchternsein. Und worauf schauen wir, wenn wir dem Löwen da draußen widerstehen? Das ist klar, wir schauen auf Gott. Wir wissen, dass Gott alles im Griff hat. Wir fokussieren uns auf die Anbetung, denn ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit, wie Paulus schreibt. Amen.